Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camperboys Podcast mit mir, wie immer, der Anna, und auch dieses Mal wieder mit einem ganz besonderen Gast und einer ganz besonderen Gästin. Und ich bin zu Hause im Homeoffice und ich bin ziemlich froh, dass ich wenigstens ein Fenster habe, was mir den Ausblick nach draußen ermöglicht. Denn es ist so strahlend schönes Wetter draußen, in München zumindest, kann man echt jetzt halt ganz tolle Spaziergänge draußen machen und wirklich das gute Wetter genießen. Und da bekomme ich immer ganz schön Fernweh und würde auch am liebsten wieder raus und los. Aber das geht ja leider zurzeit nicht. Ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann. Jetzt mit dem wärmeren Wetter sollte es vielleicht sich irgendwann wieder bald so weit gebessert haben, dass wir wieder los können. Für die Zwischenzeit aber habe ich hier, wie gesagt, einen ganz besonderen Gast und eine ganz besondere Gästin, die unser Fernweh vielleicht stillen, vielleicht aber auch ein bisschen weiter erhöhen. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig, die beiden da zu haben. Und zwar habe ich Isa und Juju dieses Mal da. Ihr kennt sie vielleicht schon von ihrem Instagram-Account brumbrumbruno. Da nehmen sie uns auf ihrer Reise mit und haben auch ihren Ausbau ganz super dokumentiert. Darüber werden wir nachher sprechen. Wir werden aber auch über ihre große Europareise sprechen. Sie waren nämlich 5 bis 6 Monate, ich glaube 5,5 Monate unterwegs. Und ja, sie haben ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit habt. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Habt ihr Lust, euch vielleicht kurz vorzustellen, für die, die euch noch nicht kennen?
Ja.
Ladies first.
Also wir sind, ich bin Isa. Du bist
Juju.
Juju. Genau, wir kommen aus Köln und haben einen Camper.
Überraschenderweise.
Ja, ja, genau. Also ich bin 32 Jahre alt, Juju ist 35 und ja.
Wir sind seit 2019 haben wir einen Camper selbst umgebaut und waren jetzt 2020 auf Reise. Das ist ja auch so der Rahmen vielleicht.
Ja. Jetzt seid ihr seit November wieder zu Hause, oder? Von eurer großen Reise,
genau.
Ne?
Ja. Genau.
Und ihr habt gesagt, 2020 seid ihr losgefahren. Wann habt ihr denn beschlossen, euch einen Camper zu kaufen und wie kam es dazu?
Ja, eigentlich war das sogar noch in unserer Anfangszeit, sagen wir mal. Also eigentlich war ich da die treibende Kraft und habe gesagt so, okay, ob es jetzt was wird oder nicht mit uns beiden. Ich kaufe auf jeden Fall einen Camper und baue den um und entweder fahren wir zu zweit los oder ich fahre alleine los. Und dann habe ich den Camper gekauft. Also weil ich hatte einfach Lust drauf und habe gesagt, so, ich mag dieses Flexible und habe auch Lust, das so individuell zu machen und bin halt auch schon seit klein auf, habe ich so das Camper-Gen in der Familie auch schon.
Du hast auch handwerklich eine Handwerkerfamilie und ist handwerklich sehr begabt. Also das muss man ja auch immer dazu sagen, ne? Das hat sie dann natürlich dementsprechend motiviert.
Ja, genau. Und da dachte ich so, komm, dann kann man halt sich was Individuelles bauen und muss nicht so einen 0815 Wohnwagen-Ding kaufen, die auch definitiv ihre Vorteile haben, aber muss man auch einfach sagen, die waren auch schlichtweg einfach zu teuer. Selbst die Gebrauchten haben irgendwie, keine Ahnung, bei 45.000 angefangen. Dafür hätten wir 3 Brunos bauen können. Das ist halt, stand halt dann nicht zur Debatte.
Unser Camper heißt Bruno, das muss man
ja, genau,
auch dazu sagen.
Ja, genau, wir reden schon immer so selbstverständlich über den.
Das ist unsere dritte Person in unserer Beziehung.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Das war irgendwie auch, ich weiß auch nicht wieso, es war bei mir immer so, wenn wir einmal einen Hund kriegen in die Familie, den haben dann meine Eltern bekommen, war klar, der heißt Baloo. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann einen Camper habe, heißt der Bruno. Ich weiß auch nicht wieso, aber das waren so die 2 Namen, die ich gerne irgendwie in die Familie nehmen würde.
Und bei dir, du bist aus so einer Camperfamilie, in so einer Camperfamilie groß geworden, oder? Dass du das von Anfang an oder als du klein warst schon Das ist schon
Ja, also
krass
es war auf
stark.
jeden Fall jetzt nicht, also nicht direkt meine Eltern, sondern eher meine Oma und Opa. Die hatten halt einen Wohnwagen und mit denen waren wir, als wir klein waren, ziemlich viel unterwegs. Und das war irgendwie halt immer, also es war einfach immer wunderschön und ich glaube, das blieb halt einfach so im Kopf. Und ja, ich habe eigentlich, keine Ahnung, ich glaube schon seit nach dem Abi habe ich immer gesagt, boah, ich will unbedingt einen Camper haben und will das unbedingt bauen. Und aber irgendwie gab es nie so den richtigen Zeitpunkt. Und jetzt habe ich dann irgendwann gedacht, so mit, als ich dann 30, 31 wurde, habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt nicht machst, dann ist der Zug abgefahren. Weil wenn dann mal Kinder ins Spiel kommen, dann glaube ich nicht, dass man noch
Hast du
auf jeden
nicht
Fall
schon
den
die
Schritt
Zeit und
geht,
die
dass man
Muße?
sagt, so, hey, wir bauen jetzt von Grund
Ja.
auf so ein Ding alleine. Und ja, genau, deswegen dachte ich so, jetzt oder nie.
Ja.
Und dann kam das
Verstehe.
passende Angebot und dann ging es
Ja,
los.
ich habe halt nach dem Abi mit drei Freunden einen ganz alten VW-Bus gekauft und auch so ganz minimalistisch umgebaut. Und dann sind wir wirklich mit vier Leuten in diesem Bus durch Deutschland gefahren, bis uns der irgendwo im tiefsten Osten verreckt ist der Wagen. Das waren so meine ersten Camper-Erfahrungen, aber ich fand halt immer Camping cool und das Ganze drumherum, Leben in der Natur, Lagerfeuer etc. Das ganze Thema war, fand ich schon immer spannend, aber ich glaube, alleine hätte ich diese Muse nicht gehabt. Und da hat Isa mich dann motiviert und Isa hat ich glaube, durch diese Idee auch mich motiviert, das Ganze mit zu begleiten und dadurch auch sie.
Ich habe ihn so
Genau.
rumgekriegt.
Eigentlich, als
Merken
sie
wir
den Bus
uns.
gekauft haben, habe ich gesagt, okay, die mache ich klar.
Ja.
Ja, so lief
Überzeugt.
das. Ja, genau. Eigentlich sind wir nur deswegen zusammen.
Genau. Stimmt nicht.
Oh.
Nee. Also wenn der Bus kaputt geht, bleibe ich trotzdem bei dir.
Oh. Schön. Das hast du
Ja,
schön gesagt.
so jetzt.
Okay, und ihr habt euren Camper dann, wie du vorher schon gesagt hast, Isa, selber ausgebaut, ne?
Genau,
Wie
ja.
lange hat das gedauert und wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, das ging eigentlich, also finde ich, relativ schnell.
Aber wenn es nach Isar gehen würde, wäre der an einem Wochenende fertig gewesen. So ganz
Okay.
klarer
Ja, also ich
Stichpunkt.
hatte da ja sehr konkrete Vorstellungen, dass das ziemlich schnell gehen sollte. Ja, wir hatten den dann Mitte April gekauft und
April
dann,
19, ja.
genau, und Anfang August sind wir das erste Mal losgefahren.
Ah, okay.
Zu einer kleinen Testfahrt.
Ja, und
Genau,
das
also da
war
hatten wir
der schon
den.
fast fertig.
Genau, also da war der, also bis auf Deko und halt dieses ganze Shishi, was man da noch so drumrum baut, war der fertig. Also da war das Wasser fertig, Solar, Strom, da war
Und
dann schon
alles
alles.
neben dem Job, ne? Also
Genau, also
ich
eigentlich haben wir
war
3,5 Monate gebraucht neben dem Job.
genau.
Boah.
Und das waren keine 8 bis 17 Uhr Jobs, sondern also ich in der Eventbranche und Isa in der Filmbranche, beides Branchen, wo man schon, wenn man arbeitet, dann richtig auch Wochenende etc.
Zeitintensiv.
arbeitet,
Ja.
sehr zeitintensiv sind und deswegen ja, war das eine ganz schön sportliche Herausforderung, ja.
Ja, voll.
Ja, aber es war halt irgendwie, dass wir halt wussten, Anfang August hat Juju halt, was auch nicht selbstverständlich ist, halt mal kurz frei in seinem Job, weil der war eigentlich eher sommerlastig, der Job, weil halt Event.
Ja, macht
Branche
Sinn.
und Beachclub und ja. Genau, dann haben wir gesagt, okay, bis dahin und da wollen wir halt die kleine Testfahrt mit Bruno machen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dann war für mich halt klar, bis dahin muss das Ding so sein, dass man sich wohlfühlt und ja. Und Juju war da eher noch so, ja, aber da reicht ja erstmal eine Matratze hinten drin und los geht's. Aber nicht mit mir.
Nicht, nee.
Ja, das,
Verstehe.
ja, und deswegen haben wir da auch echt, also ich glaube, da habe ich echt auch teilweise ein bisschen viel Druck gemacht. ja, aber im Endeffekt hat sich das ja gelohnt, ne?
Ja,
Ja,
voll.
ja. Also wie gesagt, wenn ich den bauen würde, dann wäre eine Matratze drin und ich hätte wahrscheinlich nie so eine lange Reise gemacht. Da wäre ich schnell wieder umgekehrt, weil den Luxus lernt man dann schon auf der Länge der Reisen dann sehr zu schätzen. Ja, deswegen, wir haben ich glaube, eine sehr gute Kombo dann gehabt.
Mhm. Ja. Wie habt ihr das geplant? Also falls jetzt halt jemand zuhört, der sich denkt, boah, ich würde auch total gerne mir einen Camper oder einen Van holen und den dann selber ausbauen. Was sind so die ersten Schritte? Wo sollte man anfangen, wenn man noch überhaupt rein gar keine Ahnung hat?
Also als erstes muss man sich, glaube ich, darüber klar werden, was für ein Auto für einen wirklich in Frage kommt. Mhm. Und das war bei uns halt, also für uns war definitiv klar, es muss Stehhöhe haben. Mhm. Also das, manche machen es ja auch mit kleineren Autos, wo du halt nicht drin stehen kannst, aber das war für uns einfach fix. Man muss drin stehen können. Das hat sich auch definitiv bewiesen, wenn man mal fünf Regenwochen in Norwegen verbracht hat, weiß man das sehr zu schätzen.
Und ein fest installiertes Bett. Also, dass man nicht das immer wieder auf- und zuklappen muss oder genau, also das aufbauen dann, muss.
Oh Gott, jetzt fällt mir das Ding aus dem Ohr. Sorry.
Alles gut.
dass man, genau, also halt eine gewisse Größe, dass das Bett halt auch fix drin bleiben kann, war für uns halt auch noch wichtig. Und halt das Rahmenauto, ne? Also halt, dass du jetzt nicht mehr, also für uns war es jetzt nicht mehr eine Option, irgendwie schon ein Auto zu kaufen, wo schon 250.000 Kilometer runter sind, weil... Ja, also wir haben halt vor, genau, die wollen wir selber fahren. ja, und deswegen war für uns halt wichtig, halt ein halbwegs gepflegtes Auto mit wenig Kilometern.
Ja.
Und weil die Kilometer...
Ja, und die Länge des Fahrzeugs war auch nochmal wichtig. Ne? Also man könnte, wir haben uns für ein L2 H2, so heißt das, also die Leute, die sich mit dem Camping beschäftigen, haben das sicherlich schon mal gehört. Viele haben sich bei der Länge für ein L3 entschieden. Da hätte man wesentlich mehr Spielraum noch und könnte sich noch mehr im Fahrzeug bewegen. Wir, dadurch, dass wir mitten in Köln wohnen und auch den Camper hier vor der Tür stehen haben und Parkplatz Spaß sonst haben, mussten wir uns für diese Länge entscheiden. Ne? Also eine Länge länger hätten wir in Köln nicht untergekriegt. Und das war dann für uns auch ausschlaggebend. Ne? Ein L3er wäre für uns...
Ja, keine. Also halt hat nicht den großen Mehrwert für uns gehabt, weil für uns war es auch klar, wenn wir ein L3 haben, ja, man hat ein bisschen mehr Platz drin, aber trotzdem wäre es für uns keine Option gewesen, zum Beispiel eine Dusche reinzubauen oder sowas. Das wieso? Wollen wir halt einfach nicht machen.
Genau, also, wieso eigentlich?
Wir duschen nicht gerne. nee, aber ich glaube, Dusche im Auto ist halt echt, was Feuchtigkeit im Auto angeht, echt schwierig und ich glaube, da muss man wirklich auf sehr viel achten, dass das nicht nach hinten losgeht. Und
aber ich will es jetzt nicht komplett ausschließen, dass wenn wir nochmal was bauen, dass das dann irgendeine integrierte Waschzelle hat oder sowas. Das,
echt?
Also muss man mal gucken, aber du hast schon recht, dass das extrem viel
Also ich finde halt alleine, wenn du halt jetzt im Winter mit dem Ding unterwegs bist, wir waren jetzt ja auch die letzten Tage in der Eifel, die Nächte sind halt sehr kühl, also es bildet sich schon viel Kondenswasser alleine im Auto. Und also das muss ja allein schon irgendwo hin. Ich meine, das funktioniert ja bei so einem Auto, aber ich denke halt durch so eine Duschzelle, also auch wenn du nur kurz duschst, also du erzeugst halt so viel Dunst, der halt irgendwo hin muss. Ja. Und ich weiß, also ich denke halt, wir hatten nie Probleme mit Duschen, also im Sommer sowieso nicht, wenn du in Sommermonaten unterwegs bist, springst du einmal irgendwo in den See oder ins Meer oder wir haben halt so eine Pumpdusche noch für draußen. Das war alles immer total easy und machbar. Also ich meine, wir haben einmal in Norwegen, war es ein bisschen kalt beim Duschen draußen dann. Ja. Also wenn es dann so 5 Grad hat und man muss draußen mit halbwegs kaltem Wasser duschen, ist das schon hart, aber...
Ach, das Immunsystem.
Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall auch ist eine Erfahrung für sich.
Ja,
aber da sind wir jetzt keine... dann haben wir jetzt keine hohen Ansprüche.
Mhm. Nee.
Ja. Deswegen geht das alles so.
Verstehe. Mhm. Und bei eurem Ausbau hattet ihr irgendwelche Schwierigkeiten? Gab es irgendwelche Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid? Oder ging das ganz schnell über die Bühne?
Wie gesagt, wir haben so, also Isa hat handwerkliches Talent, ich habe mir das angelernt im Laufe der Zeit. Aber klar, Elektronik war für uns ein Thema, wo wir uns nicht ganz dran getraut haben, wo wir dann uns Hilfe geholt haben. Aber das war dann im Nachhinein ärgerlich, weil wir dann uns zu wenig mit dem Thema Elektronik beschäftigt haben und uns dann nicht ganz klar war, was wann passiert, worauf wir achten müssen, etc.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Ja, das war dann, hätten wir es komplett selbst gebaut und so wie bei allen anderen Dingen. Also wenn wir jetzt Probleme im Wasser haben, weiß ich sofort, wo die Probleme liegen können. Und bei der Elektronik war das halt am Anfang zumindest nicht der Fall. Dann hatten wir einen guten Freund, der uns da nochmal sehr deutlich erklärt hat, wie da die einzelnen Schritte funktionieren. Und dann haben wir uns da reingefuchst und haben dann auch zusätzlich Elektronik ergänzt. Und das hat uns dann geholfen, echt Miss und Mr. Elektro zu werden. Ja. Aber das war am Anfang tatsächlich ein Problem, weil wir dann den Konverter, der die Solarenergie, Inverter, der die Solarenergie speichert, etc., dauerhaft anhatten, und der hat uns so zu viel Strom gefressen. Wir haben nicht verstanden, warum auf einmal wieder der Strom alle ist und solche Dinge. Das war eine Schwierigkeit schon.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist halt ein Thema, wenn du dich vorher halt so null irgendwo in deinem Leben mal mit Strom befasst hast und auch die simpelsten Zusammenhänge da noch nie verstanden hast, weil du es noch nie verstehen musstest, ist das definitiv so der Punkt, wo du dir am meisten Arbeit machst. Aber ich finde schon, wir haben es gut reingelesen, aber man hat halt trotzdem Respekt vor dem Thema. Also wir haben ja trotzdem alle Kabel selber gezogen, nur wir haben halt es nicht getraut, weil wir halt nun mal auch 230 Volt auch im Auto haben. Also wenn da halt was schief läuft beim Anstöpseln, kann es halt irgendwie nach hinten losgehen. Und
Absolut.
haben wir es anschließen halt eher, ja, haben uns halt einen Elektriker geholt, der uns das dann mal anschließt. Ja, also wenn wir jetzt nochmal einen bauen, kriegen wir es
Machen wir
selber
das
hin.
selber.
Definitiv, aber es ist halt, glaube ich, erstmal eine Respektsache, die auch gut ist, dass man die hat.
Aber das
Sicher,
hat, wie
klar.
gesagt, auf deine Frage zurückzukommen, das war die größte Schwierigkeit, weil das dann auch für uns ein Streitthema war, und das war echt dann eine nervige Zeit. Aber es ist
Ja.
alles geregelt.
Ja, man wächst ja
Wir
auch mit
haben
seinen
nie wieder
Herausforderungen.
Stromprobleme gehabt.
Ha,
Ja, das stimmt.
perfekt.
Bis jetzt.
Toi, toi, toi.
Holzklopfen einmal.
Ja. Ja, jetzt kommen halt schon Camperfreunde, die jetzt gerade in Portugal sind und fragen uns Elektrofragen.
Wir müssen schon Ferndiagnosen stellen.
Ferndiagnose,
Oh,
was ist
okay,
da
ja.
los? Aber die haben, glaube ich, dann eher über unsere Antwort gelacht oder gesagt, wir fahren zur Werkstatt. Ja.
Sehr gut, okay, verstehe. Habt ihr sonst noch irgendwelche Learnings für andere? Wenn ihr irgendwelche Tipps noch habt, könnt ihr sie jetzt noch losschicken?
Also
Also ich
Isabel
glaube.
hat extrem viel recherchiert, ne? Also das war, ist glaube ich schon das Wichtigste. Da die bekannten Medien, YouTube,
Ja, YouTube. Also
Facebook,
ohne
Instagram,
YouTube muss
ja.
man, glaube ich, sagen, wäre das so nicht möglich gewesen. Weil also alles, egal was wir da drin gemacht haben, was Strom, Wasser, irgendwas angeht, Solar, also das haben wir alles über YouTube-Videos,
Ja.
Tutorials gelernt. Und
Danke an die Leute,
genau, die das online
die das online
stellen.
stellen und teilen.
Ja, weil das ist ja auch echt enorm viel Arbeit, also allein diese Videos da online zu packen und es wirklich
Ja, absolut.
für totale Anfänger zu erklären.
Recherche, Recherche, aber am Ende soll man es einfach mal machen. Man wird
Okay,
schon seine
ja.
Erfahrung machen, auch wenn man nicht Sorge hat, dass man doch nicht die große Expertise hat. Das kommt alles, wenn man sich damit ein
Ja,
bisschen beschäftigt.
Okay,
Und
das. Rückschläge gehören dazu. Also man sollte nicht direkt, wenn man dann da einmal auf irgendwo ein Problem stößt, dann alles hinwerfen.
Ja.
Das sollte, wenn man dazu neigt, dann sollte man sich, glaube ich, keinen Camper anschaffen.
Absolut. Okay, aber das hört sich ja schon mal beruhigend an, dass man selbst als nicht so wirklich oder jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat mit irgendwie Camper ausbauen, dass man das dann trotzdem irgendwie schaffen kann und dass man da
Genau.
irgendwie trotzdem noch lernt. Ja, das hört
Ja.
sich doch gut an. Und dann habt ihr erzählt, seit ihr 2019 seid ihr eure erste Probefahrt mit Bruno gefahren. Lief da alles glatt oder musstet ihr danach nochmal nachbessern?
Ne, da lief alles
Also
gut,
wir
ne?
sind aus Sicherheitsgründen, also unsere Reise ging nach Frankreich, 1,5 Wochen, und wir sind dann wirklich auf einen
Schön.
Campingplatz gefahren und haben dann da auch 1,5 Wochen gestanden. So, das war unser Softstart.
Ja, aber wie gesagt haben, wenn wir ein Stromproblem haben, dann lieber auf dem Campingplatz und wir können zur Not an Feststrom gehen.
Aber dann haben wir das Verlängerungskabel vergessen.
Ja, also es
Und
wäre so oder so falsch gegangen.
dann
Ja.
musste die Elektronik funktionieren, und das hat sie.
Sehr gut.
Und
Ja.
ja, aber ansonsten war das für uns ein Softstart, und ja, klar, so Kleinigkeiten, aber nichts Erwähnenswertes. Und das war echt ein
Ja.
guter erster Versuch, ja.
Voll.
Definitiv.
Und dann habt ihr letztes Jahr eine große Reise geplant. Ich glaube, fünf Monate?
5,5 waren es dann.
Ja, also ja. Es war halt, gerade nach diesem Kurztrip in Frankreich haben wir dann festgestellt, okay, das ist geil, das ist unser Ding. Mhm. Überall gerne hin und überall Camping, das ist unsere Zukunft. Aber es war halt einfach nicht mit meinem Job war das nicht umsetzbar. Ne? Also wenn, dann hätte ich 2 Wochen oder 3 Wochen, also ja, maximal 2 Wochen wegfahren können in den Sommermonaten, sonst hätte ich das einfach beruflich nicht stemmen können. Isa ist da flexibler, aber das war dann so grundsätzlich, okay, jetzt haben wir uns so viel Mühe und so viel Liebe da reingesteckt und jetzt können wir dann nur 2 Wochen wegfahren. Das war dann irgendwie, nicht weiter motivierend. Und dann habe ich nach 14 Jahren entschieden, dass ich eh mal so einen kleinen Switch machen will und habe dann den Job gekündigt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal ein großes Ding und dann reisen wir mal schön komplett durch Europa. Ja. Mhm. Und das war dann so der Impuls.
Ja.
Klingt dann ging es im Juni los und dann bis Ende Oktober waren wir dann unterwegs.
Und die habt ihr die Reise davor so Step by Step geplant oder seid ihr auch so ein bisschen das? Schön, okay.
Nee, was? Also eigentlich haben wir gar nichts geplant, muss man mal sagen.
Ja.
Also wir haben, also ich habe das aber immer, also egal für welche, also man hat bei Google so seine Orte markiert. Mhm. Also wir haben da so eine Liste, die heißt Schöne Orte. Mhm. Ich glaube, ich schmeiß da mehr rein als du. Aber da kann man halt immer, wenn man irgendwo was auffängt, irgendwas mitkriegt, speichert man sich da halt Orte ab. Und dann haben wir also, eigentlich...
Ursprunggedanke war immer Norwegen. Weil Isas Traumland Norwegen ist und sie gesagt hat, ich will unbedingt mal nach Norwegen, am liebsten mit dem Camper. Und das war eigentlich so unsere Ausgangssituation, okay, irgendwie, wie kommen wir irgendwie nach Norwegen? Und dann haben wir dann ja so 1-2 Wochen, bevor wir losfahren wollten, haben wir dann überlegt, ja, wie fahren wir denn überhaupt dahin? Also über welche Länder und über welche Schritte? Und das war natürlich dann auch Corona-bedingt sehr, sehr schwierig, weil Norwegen überhaupt gar nicht aufgemacht hat. Und dann haben wir überlegt, okay, wie fahren wir dahin? Und dann war natürlich auch nochmal das Thema, wollen wir denn wirklich jetzt komplett nur in den Norden und vielleicht in den Sommermonaten jetzt gar keine großen, tollen, warmen Sommer haben? Und dann haben wir tatsächlich 2 Tage, bevor wir losgefahren sind, überlegt, doch in den Süden zu fahren, Richtung Kroatien, Griechenland. Und dann haben wir echt hin und her überlegt. Dann haben wir beide uns tatsächlich erstmal so eine richtige Planung gemacht. Ich war für...
Aber 2 Tage vorher.
Genau, ich war für Nordosten und Südosten. Nee,
ich war für Norden.
Genau, du warst für 2 Routen für Norden und ich habe 2 Routen für den Süden, wirklich per PowerPoint vorbereitet und haben wir uns da gegenseitig an einem Sonntag mal vorgestellt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es hat uns trotzdem noch nicht geholfen, das wirklich zu entscheiden. Und dann haben wir einen guten Freund gefragt und der hat gesagt, ja ey, mach das, was ihr immer geplant habt. Fahrt in den Norden und dann haben wir diese Baltikum, Finnland, Norwegen Tour.
Genau, und da war es ja dann eigentlich immer noch klar, Norwegen hat eigentlich gesagt, die machen irgendwie erst am 21.08. die Grenzen auf und das auch nur eventuell. Und dann haben wir gesagt, okay, dann halt auf direktem Weg halt durch Dänemark nach Norwegen ist keine Option, weil so lange in Dänemark muss man jetzt auch nicht sein, also so viel gibt es da nicht zu sehen.
Ja.
Und ja, und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, Risiko, wir fahren halt einmal um die Ostsee und hoffen, dass die ein bisschen früher aufmachen, was sie dann auch tatsächlich getan haben.
Und wir hatten dann natürlich einen Plan B, Finnland, und dann, wenn die Norweger uns nicht reinlassen, fahren wir über Schweden zurück. Das war dann wäre dann unser Kompromiss gewesen.
Genau, aber so hat alles funktioniert und die haben dann irgendwann aufgemacht und dann konnten wir von Finnland ganz oben im Norden quasi rüber.
Das war die beste Entscheidung, weil wir die Länder hatten kurz vorher quasi die Grenzen eröffnet. Es war wenig Campertourismus oder Allgemeintourismus. Wir waren selbst sehr, sehr viel alleine. Also moralisch Corona-bedingt auch vollkommen vertretbar und das war Ja, die beste Entscheidung.
Ja,
Ja.
voll. Seid ihr dann auch viel freigestanden in den skandinavischen Ländern? Gibt ja das Jedermannsrecht, da ist es ja auch ein bisschen leichter und legaler als in Deutschland.
Ja, also wir standen hauptsächlich frei, aber da muss man dazu sagen, dass Norwegen haben wir uns halt mega easy vorgestellt, was Freistehen angeht. Das ist es nicht. Das
Okay.
darf man sich wirklich nicht mehr vor Augen führen, dass in Norwegen Camper absolut willkommen sind. Das ist nicht mehr so. Das war vielleicht vor ein paar Jahren so, aber der Zug ist abgefahren. Genau, also es war bis auf Norwegen recht einfach. Also total. Also sogar, also Baltikum sowieso. Baltikum war total easy und da warst
Teilweise
du.
fühlte man sich wirklich extrem willkommen, ne? Wo dann wirklich Lagerfeuerstellen zur Verfügung gestellt werden, sogar vom Forstamt in Estland zum Beispiel, ne? Das waren echt, das macht dann echt Spaß, so willkommen zu sein, ne? Und das war dann für Norwegen so, nachdem wir Polen, Lettland, Litauen, Estland, Finnland bereist haben, die uns wirklich immer sehr willkommen waren und sehr, sehr, ja, uns sehr, sehr warm aufgenommen haben, war dann Norwegen schon so ein bisschen, okay, oh, es geht doch anders. Und ja, Norwegen war uns natürlich auch nicht klar, so dass es gibt eigentlich immer nur eine Straße, die um die Berge rumführt, um die Fjorde rumführt. Und wenn du dann einen Camp, einen Stellplatz hast, einen freien, ist der halt direkt an der Straße. Ne? Da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten. Das war so ein bisschen, abgesehen davon, dass Norwegen trotzdem das schönste Land ist, was wir je gesehen haben, war das fürs Camping-Feeling nicht das Optimalste.
Genau, also es ist halt einfach, also man sieht, man guckt sich Norwegen an, kennt ja auch die Bevölkerungsstruktur da und denkt sich, wow, da ist so viel Platz. Das Land ist riesengroß, da kannst du ja überall stehen. Und das ist halt,
Dann haben wir die
also,
Berge vergessen.
genau, du hast die Berge vergessen und halt die Fjorde, dass das halt eigentlich alles einnimmt und da kannst du halt nicht hochfahren und nicht reinfahren. Und ja, also gerade auch Lofoten oben, was ja das absolute Highlight ist da. Ja, also was Stellplätze angeht, also ich glaube, also wir waren jetzt in Corona Times da und da war ja jetzt schon nicht wenig los.
Ja,
Also in
glaube ich.
normalen Monaten ohne Corona weiß ich nicht,
Was da abgeht. Und
was da abgeht,
da
muss ich
versteht man
sagen.
natürlich auch die Norweger, dass die extrem, also waren extrem viele No-Camping-Verbotsschilder etc., weil die einfach satt haben. Ne? Und
Ja.
dann gibt es ja leider immer noch Vollidioten, die sich daneben benehmen und ihren Müll liegen lassen. Das, was
Ja,
wir auch
leider.
in vielen Ländern leider erlebt haben. Und dann ist man leider selber schuld,
Ja, das
wenn die
stimmt.
Länder dann irgendwann sagen, Schnauze voll.
Ja,
Das ist
klar.
leider
Das
so.
merkt man halt in Norwegen, dass das halt jetzt da überhand genommen hat. Und ja, also das Campen in Norwegen ist, glaube ich, nicht mehr das, was es
Und
mal
was wir
war.
aber auch noch dazu sagen wollen, wir sind jetzt keine Anti-Campingplatz-Fahrer. Wir fahren durchaus auch mal gerne auf den Campingplatz, so ist es nicht. Aber natürlich aufgrund der Reise und unseren finanziellen Möglichkeiten haben wir dann auch gesagt, so, wir können jetzt nicht jeden Tag auf dem Campingplatz stehen.
Ja,
Das
klar.
haben wir uns dann mal einmal die Woche gegönnt und dann auch
Für
ein
die
paar Dusche
Dusche.
kombiniert. Ja, aber sonst wäre das finanziell auch gar nicht anders machbar gewesen.
Ja,
Nein.
verstehe ich. Ihr habt auch gesagt, dass Norwegen das schönste Land ist, wo ihr je wart. Erzählt gerne, wieso und was das so besonders gemacht hat für euch.
Ja, das ist einfach, also man hat ja ganz oft, wenn man irgendwie sich überlegt, ich fahre in das und das Land, dann guckst du im Internet Bilder, dann guckst du dir Bücher an und du siehst Bilder und denkst dir, oh mein Gott, ist dieses Land geil. Und dann fährst du hin und denkst so, ja, ist
Der
okay,
Filter hat
aber
es
genau,
schon
die Bilder waren
gemacht.
schon, genau, waren schon ganz schön bearbeitet. Und das
Ja,
hast du
oder
halt
nur die
in.
bestimmte Stelle, die ist dann wirklich schön, die Sehenswürdigkeit, aber drumherum ist es dann halt nicht so tolle.
Genau, und in Norwegen ist halt einfach, du denkst durchgehend, dass du durch ein Bilderbuch fährst. Also wir haben in Norwegen nicht eine hässliche Ecke gesehen. Du fährst durch diese Straßen und wir sind nicht diese teure Atlantikroute oder wie das heißt gefahren. Und du denkst, also du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Du fährst
Ja.
durch die da an den Fjorden vorbei, die Riesenberge, dann liegt da oben Schnee, dann scheint da die
Wasserfälle.
Sonne, die Wasserfälle überall. Also nicht wie
Traumhaft.
in anderen Ländern so da ist ein Wasserfall und alle pilgern dahin und das ist so dieses Ding.
So, nee, an jeder Ecke einfach jeder der Ecke. Schönste
du
Wasserfall.
Durch Norwegen und da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall. Also es ist halt einfach,
geil.
Also wirklich, du denkst wirklich, du bist in dem Buch, was du dir vorher angeguckt hast. Und eigentlich ist es in echt sogar noch schöner als in den Büchern.
Vor allem für Camper ist es tatsächlich auch das Geilste, weil es ja wirklich so, der Camper sagt ja, wir sind nicht auf der Flucht, der Weg ist das Ziel. Und das ist, also wir sind mit 50, 60 durch Norwegen gefahren und das war geil. So, normalerweise sagt man, okay, man rennt jetzt von Ort zu Ort und dann muss man halt leider wieder 4 Stunden Auto fahren. Aber für uns war die Fahrerei das Geilste eigentlich.
Ja, ja. Ja genau, es war halt, es gibt da ja keine Autobahnen oder so, also du kannst einfach nicht schneller fahren als maximal 80, sag ich mal, in Norwegen, weil eigentlich fährst du immer, genau, du willst es eigentlich nicht. Du fährst eigentlich immer berghoch, bergunter, berghoch, bergunter.
Isa hat manchmal gesagt, du fährst zu schnell. Ich so, hier ist so 80, ich muss 80 fahren. Musst du nicht. Ja, ich habe mich manchmal so ein bisschen unter Druck gesetzt, dann so schnell zu fahren, wie mir vorgegeben wurde. Am liebsten wäre ich langsamer gefahren.
Ja. Schön. Und seid ihr dann aber noch in den Süden gefahren? Oder war das dann...
Genau, also Norwegen, so schön Norwegen ist, hatten wir, wie so viele, glaube ich, in Norwegen, das Problem mit dem Wetter. Also wir waren nicht so gesegnet und hatten, glaube ich, insgesamt 3 Sonnentage da innerhalb von 5 Wochen. Und sonst halt wirklich hauptsächlich Regen. Ja, und da hat man dann irgendwann, muss man auch sagen, die Faxen dicke, egal wie schön das Land war, und hast gedacht so, oh nee, aus Deutschland haben uns hier Bilder erreicht mit Hitzewelle und 38 Grad und alle sind am See und denkst dir so, ja, okay. Ja, dann haben wir da beschlossen, da waren wir so in der Mitte von Norwegen, dass wir sagen, so, ey, wir fahren definitiv ja auch nochmal nach Norwegen, es wird nicht das letzte Mal sein. Haben dann gesagt, wir nehmen noch so ein paar Touri-Hotspots mit, die halt gerade leer sind. So sind wir zum Beispiel auf den Preikestolen hochgeklettert und waren alleine.
Vielleicht auch zu Recht, weil man nichts gesehen hat.
Ja,
aber das war dann auch die beste Entscheidung, die Hotspots, Preikestolen oder Garangia-Fjord, wo einfach nichts los war, das noch mitzunehmen und dann aber schnell nochmal in den Süden zu fahren. Genau. Da haben Freunde von uns quasi auf uns gewartet, haben gesagt, ey, kommt auf jeden Fall runter, wir sind zur gleichen Zeit da.
Und das Portugal,
genau. Und das hat uns dann motiviert. Und weil wir auch unbedingt Surfen nochmal für uns lernen wollten, hat das dann die Kombo, haben wir gesagt, ja, jetzt ballern wir mal richtig Kilometer.
Und ja, das war schon ein ganz schönes Stück. Ja.
Ja, aber wir sind halt echt 2 Tage durchgefahren.
Also jetzt nicht von Norwegen nach Portugal, ne? Also wir sind dann nochmal Dänemark, auch geiles Land, also das hat uns auch positiv überrascht. Und dann sind wir noch einen Abstecher nach Holland gemacht und dann nach Portugal, ja.
Genau, kurzer Köln-Aufenthalt,
auch ja, stimmt.
Freunde Woche. Treffen.
Ja, klar.
Und ja, und dann sind wir nochmal runter.
Ja.
Und wenn ihr jetzt halt so ein bisschen zurückblickt, was waren so Momente, vielleicht kann jeder von euch gerne einen sagen oder so, der euch so im Gedächtnis geblieben ist, so ein toller Roadtrip-Moment.
Soll ich anfangen?
Ja, mein Traummoment weißt du ja, ne?
Finnland.
Ja, schon.
Schon erzählt?
Okay. Ja, in Finnland ist es halt einfach geil, weil du, wie gesagt, du bist halt überall willkommen. Und da war einfach ein Parkplatz, wo man freistehen konnte, direkt an einem See. Da war kein Mensch, außer wir und 3 Hütten. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind diese 3 Hütten? Bin dann mal also natürlich dann so ein bisschen langgelaufen und habe dann festgestellt, dass das eine halt so eine Grillhütte war. Und das andere eine Sauna einfach, zwei Saunen, Hütten. So, und ich sagte, ja, die muss ja irgendjemand gehören, was soll das denn hier? Habe mich dann da so ein bisschen, habe das dann ein bisschen beobachtet und habe dann da auch Zettel drin gefunden und dann haben die einfach erklärt, okay, wenn du hier stehst, kannst du die Sauna nutzen, wär cool, wenn du da 5 Euro dann überweist an so eine Kontonummer und ansonsten kannst du hier alles nutzen, da ist noch eine Hütte mit Feuerholz, dann kannst du dir die Sauna selber anmachen und ich so, das kann ja nicht sein, einfach so aus Liebe und das war einfach geil und wir waren halt einfach den 24 Stunden da komplett alleine, wir sind dann ja aufgrund der Sauna auch nackt dann in den See gesprungen und dann wieder zurück in die Sauna und dann mit dem Bademantel in die Grillhütte und haben uns dann da was gegrillt. Also das war Trauma für mich. Ja. Das war so,
klingt
ich
richtig
kam,
gut.
glaube ich, 3, 4 Tage danach immer noch nicht klar, weil ich gedacht habe, wer stellt sowas zur Verfügung und mit welcher Liebe die das einfach da aufgebaut haben. Das war schon geil.
Ja, ja,
stimmt.
Klingt richtig schön. Träumchen.
Ja. Und du?
Eigentlich war das auch mit meinem Highlight.
Ja, komm, Estland war doch schon auch.
Ja, Estland ist schon einfach aus Gründen des Willkommenseins ein Highlight, einfach weil du das vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm hast. Sind wir auf diese Halbinsel da runtergefahren, Saaremaa. Und das war halt einfach auch wirklich, also einfach ein Traum. Also wir hatten einfach genialstes Wetter und sind da komplett am Meer lang gefahren, hatten sehr schöne Musik an, hatten ziemlich gute Laune und irgendwie blieb der Gedanke im Kopf und du konntest da halt einfach überall am Meer stehen. Also einfach, es war kein Mensch da und du konntest dir halt so deinen Lieblingsplatz am Meer irgendwie so rauspicken und das war einfach so wow, also es war
schön,
das war einfach schön. Ja.
Ja,
und das waren auch die ersten, in Estland so die ersten, wo wir uns so rangetraut haben. Wir haben am Anfang natürlich so gesagt, ja, es gibt ja die bekannten Apps, da kann man ja immer mal gucken, wo was ist, wo schon Leute gestanden haben, wo so Erfahrungsberichte sind und dann fährt man halt dahin. Und da haben wir gesagt, wir gucken selber, machen uns Google Maps auf und gucken, wo was Schönes ist und dann fahren wir dahin. Und das hat dann auch funktioniert, ohne dass diese bekannten Apps uns da irgendwie helfen mussten.
Mhm.
Und das war dann
auch
nochmal
besonders. Ja, da fühlt man sich halt auch,
ja, da ist
fühlt man sich wie Kolumbus.
Ja, ich glaube, hier war noch nie jemand vor uns.
Ja, wir haben dieses Land entdeckt.
Genau.
Ja, das klingt richtig schön. Dann gibt es vielleicht aber auch nicht immer nur so positive Dinge. Gab es auch ein paar Schwierigkeiten oder besser gesagt Herausforderungen, die ihr auf so einer vor allem auch langen Reise meistern musstet? Außer das schlechte Wetter in Norwegen.
Ja, schlechte Wetter in Norwegen, das hat uns schon dann irgendwann echt genervt und ja, wir hatten, glaube ich, in der so Estland, Finnland auf einmal so innerhalb von 1-2 Wochen so Nachtscheißmomente, wo wir einmal von so 2 Vollidioten komplett bis 7 Uhr morgens mit so Riesenboxen beschallt wurden. Dann sind wir zweimal hintereinander auf so einer Jugendparty gelandet, wo dann auf einmal um uns rum nur Jugendliche waren und gefeiert haben. Das war dann, boah, da waren wir
ein paar Tage am Stück und da waren wir danach auch echt richtig übermüdet.
Mhm.
Halt, weil du halt ja nicht wirklich schlafen konntest, da in Estland auf dem Platz, wo wir so wirklich beschallt wurden von diesen, also ich weiß nicht, was für einen Trip die sich gefahren haben, aber.
Die haben sich zu zweit an so ein Lagerfeuer gesetzt, was riesengroß war. Ich glaube, die haben ein ganzes Haus abgefackelt.
Ja, das war wirklich, also die standen und das war höher als die. Also das Lagerfeuer war gerade so 3 Meter hoch.
Und dann haben die ja nicht so.
Ich hatte kurz Angst. Ich habe gedacht, die fackeln den Wald ab. Also es war ja auch noch, da waren ziemlich viele Bäume drumherum.
Mhm, ist auch nicht ganz ungefährlich, da dann so ein fettes Feuer anzuzünden.
Und dann haben die nicht so eine JBL-Box oder so gehabt, sondern die haben da wirklich so Stative aufgebaut und so richtig beschallt. Also das.
Aber zu zweit.
Das war auch so ein Platz.
Die waren zu zweit. Und auch wir haben zuerst gedacht, okay, gleich kommen da wahrscheinlich noch 1000 Leute, wenn die da so eine Anlage aufbauen, aber kamen halt nicht. Und das war irgendwie.
Das war auch so ein Stellplatz, den wir so von uns aus gefunden haben. So unfassbar traumhafter Sonnenuntergang, direkt am Meer, eigener Zugang zum Meer quasi. Und haben gesagt, das ist der Endgegner an Platz. Aber dann wurden wir so extrem. Ich glaube, vielleicht haben sie es auch extra gemacht, waren Einheimische, die uns da so wegbeschallen wollten. Aber ich meine, wir sind ja auch dann nie welche, die sich beschweren, auch wenn Jugendliche da feiern. Mein Gott, das sind ihre Orte, wo die halt sich treffen. Und dann fährt man halt weg und wir sind dann wirklich um 4 Uhr morgens weggefahren.
Noch kein Auge zugemacht.
Es reicht.
Da,
jetzt.
Ja. Und dann halt da wirklich im Dunkeln aus dem Wald raus über eine nicht ganz so einfache Strecke. Das war schon.
Oder in Finnland, wo wir dann wirklich um 3 Uhr nachts auf einmal so ein quietschendes Auto direkt an uns rangefahren ist. Dann so wirklich scheinbar, also man hört das ja dann nur im Bus und stellt sich vor, wie es abgelaufen ist. Dann sind so 10 Leute aus diesem Bus ausgestiegen und alle wahrscheinlich nackt, so wie die Finnen halt sind, in den See gesprungen und dann wieder nackt in den Bus rein und dann wieder in die Sauna. Aber wir waren so erschreckt, wie dann auf einmal so, als wären wir, oh scheiße, jetzt werden wir überfallen.
Von den nackten Finnen.
Aber das war dann so ein bisschen die kurzen Schockmomente, aber wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, Wollte ja uns keiner was Böses.
Nee. Ja. Genau, also eigentlich, ja. Aber trotzdem, wenn du halt da so in der Walachei liegst in deinem Bus und weißt nicht, wie, wo, was und kennst das Land noch nicht, dann ist das ja schon, also dann bist du ja schon generell so ein teilweise, also zumindest die ersten Nächte ein bisschen angespannt, finde ich, weil du nicht weißt, was passiert. Kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, ja, irgendwie Polizei kommt oder, also ich finde immer so die ersten Nächte ist man immer so ein bisschen angespannt.
Und wir haben es ja jetzt in der Eifel auch wieder erlebt, ne? Also jeder, der mal mit dem Camper unterwegs ist, wenn es halt Nacht ist, wenn es ganz ruhig ist, dann nimmst du natürlich die Geräusche außen noch viel mehr wahr und kannst sie ja nicht einordnen, weil du halt nichts direkt siehst, ne? Und dann in der Eifel jetzt war dann auch so ein wahrscheinlich ein Wildschwein an unserem Bus und da haben wir, was ist das für ein Geräusch, was raschelt da? Und,
das war halt genau am gehen. Bus, ne? Also direkt so.
Ja, aber also, das ist halt auch das, irgendwo das Spannende, ne?
Ja, und dann stellst du dir halt im Dunkeln im Bus irgendwie Sachen vor und denkst, okay, da ist jetzt irgendwie ein Mensch und vielleicht will der hier. Du hörst ja auch 1000 Horrorstories, oder? Ja. Diese von wegen, man wird vergast in seinem Auto und dann ausgeraubt, ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Weiß nicht, ich fahre mir dann manchmal da so Filme und dann ja, am nächsten Morgen jetzt hier in der Eifel, machst du die Tür auf und siehst dann halt die Fußspuren von den Tieren da und denkst dir, okay, die sind halt da gewesen, weil wir da, keine Ahnung, weil ich da abends den Brokkoli abgeschüttet habe und wahrscheinlich ist da irgendwie was runtergefallen. Und darüber haben die sich dann hergemacht.
Aber eigentlich sonst null negative Erfahrung.
Ja, toi toi toi, sonst hatten wir eigentlich...
Da lachen wir ja heute drüber, das waren ja voll witzige Momente.
Ja, genau. Also es ist halt so. Aber eigentlich ist uns nichts Schlimmes passiert. Ja, genau. Toi, toi, toi. Also kein Überfall oder sonst irgendwie irgendwas. Ja.
Aber Isa hat mir zum Geburtstag einen Baseballschläger geschenkt. Also wir waren
nicht vorbereitet. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen ja irgendwie uns
verteidigen vor den Tieren oder vor wem auch immer.
Ja. Wer weiß, voll, was passiert. Ja. Ne?
Es wird nie langweilig. Ich meine, das ist ja auch okay.
Nee.
Das definitiv voll nicht.
Ja. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ihr habt ja jetzt halt auf Instagram euer Startup schon mal vorgestellt. Ihr habt da ja was mehr oder weniger Kleines auf die Beine gestellt. Habt ihr Lust, da noch kurz was drüber zu erzählen?
Ja, gerne. Mhm. Also, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, hab ich ja meinen Job gekündigt. Und Isa ist durch ihre Freiberuflichkeit ja eben ein bisschen flexibel, aber wir haben natürlich die Reise genutzt, um uns auch so ein bisschen selbst zu finden und zu überlegen, wo soll denn unsere berufliche Reise auch irgendwann hingehen. Und ja, da habe ich dann für mich einfach entschieden, ich will irgendwas machen, womit ich mich halt 100% identifiziere. Und das war halt dann sehr schnell Kopfbedeckung jeglicher Art. Und Isa ist da ja auch sehr, sehr kreativ, sagen wir mal so. Also wir haben, keine Ahnung, über 150 Kopfbedeckungen hier in unserer 50 Quadratmeter Wohnung.
Eine Leidenschaft.
Eine Leidenschaft, definitiv. Und haben dann gesagt, ja, wir wollen unsere eigene Marke ja eh mal entwickeln irgendwie und haben uns dann so ein bisschen reingefuchst. Und das macht bis heute extrem viel Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir wollten dann irgendwie eine Mütze machen, die jetzt nicht made in China ist und eine 100% Plastikmütze, sondern dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, machen wir es auch richtig. Haben uns dann echt sehr, sehr lange damit beschäftigt, wie kriegt man es hin, dass es lokal produziert wird, dass man im Optimalfall auch mit dem Camper da mal hinfahren kann und sich angucken kann, wie das produziert wird, dass das fair und nachhaltig hergestellt wird. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, aber das haben wir jetzt eigentlich schon so fast gut gemeistert.
Also wir gehen, ja.
Ja, im Optimalfall eben Ende März dann mit dieser Kopfbedeckungsmarke an den Start. Im ersten Schritt sind es halt wirklich Wollmützen und Caps. Und dann haben wir aber überlegt, ja gut, was könnte man noch machen? Und da wir ich ja ein bisschen aus dem gastronomischen Bereich auch komme und immer gesagt habe, ja, geil wäre doch einen eigenen Schnaps zu haben, haben wir das dann irgendwie parallel auch angetrieben und haben gesagt, komm, wir machen mal aus Gag unsere eigene Schnapsflasche und versuchen da ein bisschen was aus. Und das hat sich dann dazu entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen eine Kopfbedeckungsmarke und Schnaps. Also die total verrückteste
wilde Kombi.
Konstellation.
Aber cool. Ja.
Aber ja, das passt halt.
Wir müssen das machen, was wir können und was wir lieben. Und dann sind wir da gelandet.
Und die uns über Instagram, über Instagram haben wir ein bisschen unsere Reise ja auch so blogmäßig begleitet. Und die uns da so ein bisschen kennengelernt haben, haben dann vielleicht auch gemerkt, dass wir eh ein bisschen verrückt sind. Und dann hat viele auch, glaube ich, nicht mehr gewundert, dass sie gesagt haben, okay, das ist die komischste Kombi, die es gibt, aber es passt irgendwie zu denen. So ist zumindest das Feedback gewesen von vielen. Und ja, jetzt heißt das Ganze Heads and Shots. Dann, ne? Kopfbedeckung und Spirituosen.
Ja.
Und ja, damit werden wir dann Ende März hoffentlich online gehen und dann mal gucken, wie es ankommt. Das sind beides Dinge, die uns, wo wir keine großen Invests machen müssen. Ja, aber jetzt nicht. Wir müssen jetzt keine Maschinen kaufen oder wie die Camper Boys irgendwelche vielen Fahrzeuge und Fuhrpark aufbauen, sondern da ist das Invest überschaubar und da kann man es auf jeden Fall mal versuchen und ja, bin mal gespannt, wie es ankommt.
Ja. Voll. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich gucke natürlich auch ein bisschen eure Insta-Stories und so und ich habe auch gesehen, ihr habt letztens auch so Hüte selber gemacht. Und die sahen auf jeden Fall schon richtig. Ich habe da schon einen im Auge, also falls ihr auch mal.
Voll. Ja, so ja die haben wir. Wir gehen jetzt mit Kappen und Mützen an den Start und wir haben gesagt, wenn man merkt, so, da ist irgendwie ein Run drauf, dann geht man halt die nächsten Steps. Also klar, Stirnbänder machen wir noch, wir wollen Flatcaps machen, wir wollen Hüte natürlich auch machen.
Kindercaps.
Kinderkopfbedeckung. Genau, es ist natürlich alles, also gerade was Hüte angeht, nicht so einfach, sowas in Deutschland herzustellen, weil darauf legen wir, also wollen halt lokal herstellen und wenn man das fokussiert, merkt man halt schnell, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Also wir haben auch gesagt, also jetzt mit den Mützen und mit den Kappen war es auch nicht so einfach, das alles hier in Deutschland herzustellen.
Ja.
Ich glaube, dass es halt mit den Hüten nochmal schwieriger wird, dass es dann halt auch ein bezahlbares Produkt bleibt.
Ja, das stimmt. Ja,
also natürlich. Es ist. Aber gut, wir haben
und da gesagt, ist es ein Invest auch, ne? Also Hüte in unterschiedlichen Größen und sowas, da muss man sich dann wirklich was auf Lager stellen und da hilft dann keine 50 Quadratmeter Wohnung, wo man unter der Couch dann die Mützen und Caps lagert, das funktioniert dann nicht, da muss man halt schon mal einen nächsten Schritt und das muss man jetzt erstmal testen, inwieweit es ankommt und wenn die Leute es cool finden und wir weiterhin Spaß dran haben, wird dann die Hüte.
Ja.
Ja, die Hüte hat die Isabel mir zu Weihnachten geschenkt, diesen Workshop, einfach mal, um da so ein bisschen reinzufuchsen, wie das ganze Thema überhaupt funktioniert. Und da merkt man halt, wie viel Handarbeit darin steckt und dass der Preis dann auch gerechtfertigt ist.
Natürlich, leider,
aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig, so Preise dann zu rechtfertigen, wenn man halt, keine Ahnung, bei H&M oder weiß ich nicht wo, einen Hut für 20 Euro kriegt. Ne? Das ist dann
voll
halt,
klar.
Aber man muss sich halt, also ich hoffe, wir gehen auf die Sparte Mensch, die sich halt damit beschäftigt, wo entsteht mein Produkt, wie entsteht mein Produkt, müssen da Kinder für arbeiten? wir hoffen, dass wir die Sparte treffen.
Ja, und wir machen das ja bei Instagram ja auch storytechnisch, dass wir das als unsere Reise sehen und dann auch den Leuten auch erklären, was gerade unsere Schritte sind, wie wir das Ganze angehen und dass es dann auch sehr transparent ist für die Leute, dass sie dann auch verstehen, okay, da kostet die Mütze halt nicht 20 Euro, sondern halt einen Euro mehr.
Aber man investiert ja auch dann in ein gutes Produkt, wo man auch das mit einem guten Gewissen kaufen kann. Ja,
die Leute
das
so,
Genau, also das kann man definitiv reinen Gewissens kaufen. Ja. Man kann ja mal was zur Mützenqualität sagen. Also wir sind da bei 50% Merino-Wolle und 50% aus recycelten PET-Flaschen. Also man macht was Gutes damit, dass der Müll endlich mal ordentlich genutzt wird.
Ja.
Die Kappen sind zu 100% aus
Biobaumwolle.
Also da ist auch nichts, auch selbst der Kappenschirm, da ist nichts mit Plastik gefertigt oder sonst irgendwas. Und
sieht geil aus.
Können wir schon sagen, was wir damit auch unterstützen. Ja, ne?
Ja, wir haben die letzten Tage waren wir ja in der Eifel. Du siehst es ja in unserem Zoom-Chat, habe ich ein bisschen
Arme verkratzt.
Wir haben uns nach der Reise entschieden, dass wir diese 20.000 Kilometer, die wir da abgereist sind mit unserem Diesel, dass wir das irgendwie kompensieren wollen und haben uns dafür entschieden, Bäume zu pflanzen. Und das haben wir jetzt gemacht, die letzten zwei Tage. Das war echt ein schönes Event.
Ihr habt die selber gepflanzt.
Gutes Wir haben die selber gepflanzt, mit einer Firma natürlich dahinter, die das Ganze unterstützt.
Mit einer Stiftung, die sich halt für Aufforstung in Deutschland einsetzt und den ganzen, das Thema Klimawandel halt sehr gut thematisiert und
das ist einfach eine coole Truppe auch gewesen und die leben das richtig und das, die haben auch Ahnung von dem, was sie da tun. Und das hat uns jetzt motiviert zu sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall auch mit der Firma irgendwie was Gutes tun und dann wollen wir das Ganze auch unterstützen.
Also wir haben jetzt nicht nur unsere Reise quasi kompensiert, sondern, und da bist du jetzt quasi die Erste, der wir das sagen, haben wir noch gar nicht bei Instagram thematisiert, dass wir mit unserer Firma jetzt in Shots quasi eine Kooperation mit denen eingehen und sagen halt, jeder, der bei uns was kauft, sei es Schnaps oder Mütze, tut was Gutes für den Klimawandel, nämlich wir
wir machen einmal im Jahr dann quasi, pflanzen wir dann wieder die Bäume. Ne?
Genau, also einmal im Jahr spenden wir dann quasi einen Teil des Gewinns an die Stiftung und gehen mit denen Bäume pflanzen. Und
dann sehen die Leute halt auch wirklich, dass das Geld dann auch umgesetzt wird und von uns persönlich dann auch bepflanzt wird.
Genau. Ja.
Hoffentlich sind wir dann da drei Wochen mit beschäftigt.
Ja, genau. Kauft viel.
Wir fanden gerade das mit dem Schnaps halt auch geil, ne? Dass du sagst, so trinken für guten Zweck, dann ist das irgendwie auch geil.
Ja, ist auch mal
klar und verständlich. Wir können das Klima retten, wenn wir mehr Schnaps trinken.
Ihr trinkt, wir pflanzen Bäume. Ja.
Super, das ist ein guter Slogan. Oh Mann.
Cool. Wir haben gesagt, so, das ist auf jeden Fall so für uns, wir als Camper sind ja auch sehr naturbewusst und sehr,
unsere Reise nochmal naturbewusster geworden, muss man auch sagen.
Definitiv,
ne?
Wir haben auch gesagt, wir sind jetzt auch vorher nicht die heiligsten, ökologischsten und weiß ich nicht was vor dem Herrn gewesen, aber man muss halt sagen, dass man halt auch durch die Reise und durch das ganze Camper-Dasein halt viel mehr sich mit der Natur, mit dem großen Thema Klimawandel beschäftigt und man einfach mittlerweile checkt, okay, wenn wir so weitermachen, wie wir es alle bisher gehandhabt haben, dann geht es unserem Planeten in absehbarer Zeit nicht mehr so gut. Und dass es einfach ein Thema ist, was man angehen muss, was man auch publizieren muss und gemeinsam Gutes tun.
Ja, aber das sind doch eigentlich ganz gute Worte zum fast schon Schluss, würde ich sagen. um das Ganze nochmal so ein bisschen abzuschließen. Wann wollt ihr denn das nächste Mal wieder unterwegs sein? Ihr wart in der Eifel in der letzten Woche oder den letzten Trip, den ihr gemacht habt. Habt ihr schon einen nächsten geplant? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich sitze in München und das Wetter sieht super aus. Also würde sich auf jeden Fall anbieten.
Ja, definitiv. Also wir haben gesagt, wir haben halt gerade noch sehr viel zu tun, was dieses Mützen- und Schnaps-Thema angeht, haben da auch noch diverse Termine mit unserem Brenner und mit unseren Produzenten. Das müssen wir natürlich abwarten, bis wir quasi online gehen und das Ganze angeschubst haben. Wollen aber jetzt trotzdem parallel unser Outdoor-Büro hier irgendwo in Köln mit Bruno aufbauen, weil das Wetter halt wirklich bombastisch ist. Und haben gesagt, je nach Jobentwicklung jetzt bei dir, dass wir...
Also wir sind natürlich im ersten Schritt uns schon klar, dass das jetzt nicht unsere... dass Heads and Shots jetzt nicht unseren Unterhalt bezahlt im ersten Schritt. Und deswegen muss ich natürlich jetzt parallel auch noch einen Job suchen oder bin da auf einem guten Weg zumindest. Das ist in der Eventbranche verständlicherweise gerade nicht so einfach, aber das ist, da muss man sich natürlich jetzt auch ein bisschen nachrichten. Und wenn die Zeit es zulässt, sind wir auf jeden Fall wieder on the road.
Ja, also gerne, wenn wir das angeschoben haben und dass wir dann sagen, dass wir Anfang April nochmal losdüsen.
Ja, cool. Ja,
soweit die Theorie. Also wir hoffen, das klappt. Also ist ja natürlich auch alles ein bisschen Corona-abhängig. Ja. Weil wenn, hatten wir dafür mal angedacht, die Route nach Griechenland runter erstmal. Da überfährt man natürlich diverse Ländergrenzen.
Das stimmt
und,
natürlich.
Ich finde, das sind halt einfach noch ein paar Wochen bis dahin, also bis zu dem Punkt. Und wir haben gesagt, wir sind total spontan. Also man kann ja wirklich von heute auf morgen sagen, okay, morgen geht's los und wir packen jetzt das und das ein. Und das ist ja das Schöne an so einem Camper-Ding, dass man sehr flexibel das halten kann. Und haben gesagt, wir warten einfach die Situation Corona-bedingt auch ab und entscheiden dann, wo es hingeht.
Okay, ja, cool.
Ja.
Dann sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war echt total schön, euch zuzuhören.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr cool. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei eurem Startup und natürlich auch immer eine sichere Reise, dass da nach wie vor alles super glatt geht. Und ja, vielen Dank nochmal. Ich gehe davon aus, wir hören uns bestimmt eh irgendwann, beziehungsweise ich auf jeden Fall von euch über euren Instagram-Account. Ich weiter up to date. Genau.
Super, sehr gut.
Ja, vielen lieben Dank.
Danke dir.
So, schon wieder ist ein ganz tolles Gespräch zu Ende. Es ist echt immer Wahnsinn, was unsere Gäste und Gästinnen so zu erzählen haben. Und ich bin echt super froh, weil ja, man erfährt auch wahnsinnig tolle Geschichten. Und vielen Dank nochmal an Isa und Juju, das war wirklich total toll. Ich finde, man konnte den beiden echt super gut zuhören und sie hatten echt ziemlich viele tolle Sachen zu erzählen. Also total, es war echt total schön. Und auch ihr Startup finde ich total spannend. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde es super, wie sie sich für die Umwelt einsetzen und für Nachhaltigkeit, dass sie es eben nicht irgendwo produzieren lassen wollen, sondern lokal produzieren und fair produzieren wollen. Deswegen haben wir euch auch den Link für den Shop in der Podcast-Folgenbeschreibung hineingepackt, genauso wie ihren Instagram-Account. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Podcast-Folge. Da haben wir bestimmt auch wieder einen besonderen Gast, eine besondere Gästin. Und ja, ich freue mich. Also bis zum nächsten Mal.